NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Birgit Langhammer. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Ausgabe der Redezeit. Und heute fragen wir Tabuthema Krebs. Wie gehen wir mit der Diagnose um? Jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens einmal die Diagnose Krebs erhalten. Mehr Männer als Frauen, mehr Ältere als jüngere Menschen. Aber es geht uns alle an. Als direkt Betroffene, klar. Aber auch als Partner, Familie, Freunde, Kollegen, Arbeitgeber. Zuletzt hat der britische König Charles seine Erkrankung öffentlich gemacht, etwas verzögert dann auch seine Schwiegertochter Kate. Sie hat dann ganz offen benannt, dass sie erstmal einen Weg für sich finden musste und dass sie auch Zeit brauchte, um ihren Kindern gerecht zu werden. In Norddeutschland, wir erinnern uns, war es Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die ihre Erkrankung vor einiger Zeit öffentlich gemacht hat. Aber ganz egal, ob prominent oder nicht, die Diagnose ist für den Betroffenen oder die Betroffene zunächst immer ein Schock. Geschätzt 4,65 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Krebs und jedes Jahr erkranken rund 500.000 Menschen neu. Zeit mal darüber zu reden, wie es für Betroffene eigentlich weitergeht, was sie von ihrem Umfeld brauchen, wie man als Kollegin angemessen reagiert und wie man auch arbeiten kann nach der Therapie, wie eine Wiedereingliederung am Arbeitsplatz gut gelingen kann. Hören wir dazu erst eine Umfrage von Thomas Christus in Hannover.
Ich habe selber Krebs gehabt. Ich bin gut damit umgegangen. Und ich habe Verständnis für die Menschen, die Angst davor haben. Und ich wünsche diesen Menschen auch viel, viel Kraft.
Die knallen ihnen das ja an den Kopf, ne? Die sagen, ja, sie haben Krebs. Mir wurde das im Krankenhaus gesagt. Ich sollte dann bestrahlt werden und das wollte ich nicht. Und da habe ich den Arzt gebeten, die Brust abzunehmen. Und es war gut. Am Anfang ist es komisch. Sie denken immer, da guckt jeder hin. Guckt kein Mensch hin.
Weil die Betroffenheit der Menschen in der Regel so groß ist, dass man sie nicht einfach damit stehen lassen kann.
Also ich wäre sicherlich zurückhaltend. Man macht sich erstmal so seine eigenen Gedanken. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Menschen auch mit so einer schlimmen Diagnose durchaus ganz normal behandelt werden wollen. Also die einfache Frage, wie geht's dir, hätte ich nicht gestellt und habe gar nichts gesagt. Heute würde ich fragen, wie geht's dir heute?
Am besten abschalten. Weil das eine Sache ist, die erstens persönlich ist und zweitens im Grunde genommen nicht hören will quasi. Nee, ist nicht unser Ding.
Also es ist eine sehr individuelle, natürlich auch sehr persönliche Geschichte und trotzdem haben wir allein schon von diesen paar Interviewtönen gehört. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Wir sprechen heute in der Redezeit, wie gehen wir mit der Diagnose Krebs eigentlich um? Vielleicht mögen Sie sich beteiligen. Haben Sie selbst die Erfahrung gemacht? Wissen Sie vielleicht auch nicht, wie mit jemandem in Ihrem Umfeld umgehen, der gerade diese Diagnose erhalten hat? Oder empfinden Sie es auch als Tabu, über Krebs zu sprechen? Rufen Sie uns an 08000 44 1777. Das ist die Telefonnummer ins Redezeitstudio. Oder vielleicht schauen Sie uns auch gerade zu unter ndr.de im Livestream. Da finden Sie direkt unter dem Film auch die Möglichkeit, dass Sie uns schreiben können. Weil es sich ja um sehr persönliche Geschichten handelt, können Sie sich heute auch mit einem Pseudonym melden, wenn Ihnen das lieber ist. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Ich mache es alphabetisch. Es sind nur Damen, sonst wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen Birgit Beutel ist in unserer Runde uns zugeschaltet. Sie ist Coach, Unternehmensberaterin und Autorin des Buches Krebs für Anfänger. Guten Abend, Frau Beutel.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Sie waren 2016 selbst eine Anfängerin und haben dann also einen kleinen Leitfaden zusammengestellt.
Ja, genau so ist es. Also wie eben alle Hörerinnen oder Befragten schon gesagt haben, ich bekam die Diagnose 2016 im Sommer. Und es ging mir genauso, wie jetzt gerade fast alle berichtet haben. Und hatte dann ungefähr ein knappes Jahr eine Therapie. Und während dieser Zeit der Therapie habe ich irgendwann mal ermutigt durch meine Mitpatientinnen entschieden, mir Notizen zu machen und im Anschluss einen Ratgeber zu schreiben. Und der ist dann 2 Jahre später erschienen und ja, wie Sie sagten schon, den Titel Krebs für Anfänger.
Da werden wir sicherlich noch Auszüge draus hören, vor allem aber vielleicht einmal schon noch zusammengefasst. Sie haben den ja auch geschrieben, eben damit es ein schmaler Ratgeber ist, weil Sie auch sagen, man hat da nicht die Muße, dass man sich Fachbücher ansehen kann oder sich wirklich vertiefend mit allen Stadien und allen Behandlungsmethoden auseinandersetzen kann. Also bewusst eine schmale Version.
Ja, genau, weil es ging tatsächlich mir ganz genauso. Also ich bin schon jemand, der gerne liest, nur In dieser Situation habe ich das Gefühl, dass wir alle irgendwie nur noch auf einen Teil unseres Gehirns zurückgreifen können. Und ich hatte selbst so diese Klassiker, die man auch dann empfohlen bekommt oder die man bei Recherchen findet, diese Bücher hatte ich auch zu Hause. Nur die waren so umfangreich, dass ich sie einfach nicht lesen konnte oder immer nur in so kleinen Häppchen, homöopathischen Dosen. Und mir war es tatsächlich ganz wichtig, das kurz und knackig zu schreiben und auch, es ist so aufgebaut, dass man am Ende jedes Kapitels so eine Leuchtturmseite hat. Dieser Leuchtturm, der hat sich so als Bild für mich durchgezogen, weil der erhält ja das Umfeld, weist vor Gefahren hin und das war für mich ein schönes Bild. Und diese Leuchtturmseiten ermöglichen den Leserinnen und den Lesern, das Buch quer zu lesen. Immer zu diesem Kapitel, was mich auch irgendwie gerade interessiert, ohne dass ich dann erst 100 Seiten davor her mir erschlossen haben muss.
Wir freuen uns, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Und Sie sind ja eben auch Unternehmensberaterin. Wir wollen ja heute schon auch so ein bisschen die Arbeitssituation beim Thema Krebs auch mit erfassen. Dazu haben wir aber auch Dr. Katharina Bünz bei uns, Fachärztin in Hamburg und tätig als Betriebsärztin, unter anderem beim Forschungsinstitut DESI in Hamburg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie machen das fürs DESI, aber auch für kleinere Unternehmen. Und es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Betriebsgröße.
Ja, in der Tat. Da werden wir sicher im Laufe der Sendung noch ausführlich drauf zu sprechen kommen. Ich ahne, dass Menschen mit einer Diagnose gerade ganz am Anfang natürlich sehr besorgt sind um ihre eigene erstmal körperliche Gesundheit, um die Sorgen um Angehörige, um ihr unmittelbares Umfeld. Aber sicher sehr bald wird dann natürlich auch der finanzielle Aspekt bei denen, die noch im Erwerbsleben stehen, eine sehr große Rolle spielen. Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um die eigene Arbeitsfähigkeit. Und ich hoffe, dass ich heute zeigen kann, dass es da durchaus viele Instrumente gibt, Strukturen gibt, die es Menschen ermöglichen kann, auch nach einer hoffentlich erfolgreichen Therapie wieder am Erwerbsleben teilzunehmen.
Da sind wir sehr gespannt drauf. Franziska Holz ist bei uns, Ärztin und Psycho-Onkologin und Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft e.V. Auch an Sie, Frau Holz, ein herzliches Willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, die Arbeit der Hamburger Krebsgesellschaft vorzustellen, weil wir auf Krebserkrankte und ihre Angehörigen im Prinzip in allen Phasen der Erkrankung treffen. Und vieles von dem, was in den Interviews bereits angeklungen ist, aber ich finde auch ganz toll von Frau Beutel, dieses Krebs für Anfänger. Wahrscheinlich ist man immer Anfänger mit dieser Erkrankung, sowohl als Erkrankter, aber eben auch in der Familie, unter Freunden, unter Arbeitskollegen. Und ich finde es bedeutsam, dass wir eben einfach vielleicht hören, was die Betroffenen so umtreibt und Anlaufstelle sein können und Tipps geben können, wie man es vielleicht lösen kann. So. Und überhaupt, dass das Thema Gehör findet, das finde ich ganz wichtig. Vielen Dank dafür.
Das haben wir ja auch mit in unseren Titel aufgenommen. Das heißt jetzt nicht Tabuthema Krebs, haben wir es genannt. Und um offen zu sein, ja, wir haben uns auch ein bisschen schwer damit getan. Aber wir wollten eben einmal benennen, ja, das Thema gibt es und man kann ganz viel Informationen dazu finden, gerade auch im Netz oder bei Beratungsstellen, wenn man die denn dann findet. Mhm. Aber eben so diesen so natürlichen Umgang haben wir damit eben nicht. Oder wir tun uns schwer im Umgang mit Neuerkrankten eben auch von außen Hilfestellung zu geben. Und jeder, der die Diagnose bekommt, ist natürlich da ein Anfänger, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, alle fangen wieder bei Null an. Und das müsste ja vielleicht auch nicht sein. Frau Holz, einmal nochmal Psycho-Onkologin. In der Funktion haben Sie den ersten Kontakt zu Patienten direkt nach der Diagnose oder wann greift es?
Immer, in allen Phasen der Erkrankung. Und Sie haben etwas schon gesagt, es ist manchmal schwierig, die Infos an die Erkrankten zu bekommen, dass es Beratungsstellen gibt, dass ihnen eben an einigen Schlüsselstellen sozusagen geholfen werden kann. Im Idealfall kommen die Betroffenen tatsächlich bei Diagnosestellung. Aber oft erfahren sie auch später. Oder die Ratsuchenden kommen, wenn ihnen auffällt, ui, ich komme mit meiner Erkrankung nicht gut zurecht. Ne? Mhm. Oft ist es gerade nach der Diagnose und der ersten Therapie, ist man so beschäftigt als Krebserkrankter, es ist ein Vollzeitjob. Ja? Und das Loch, das kommt häufig erst später. Oder eben auch, und deshalb bin ich so froh, dass Sie hier sind, Frau Dr. Brütz, dass wenn man eben merkt, jetzt geht es mir besser, ich habe die Therapie überstanden, was steht jetzt wieder an? Mhm. Mein altes Leben zurück, Fragezeichen, was ist das? Die neue Normalität, glaube ich, finden. Und dazu gehört dann eben auch zurück wieder in den Beruf. Kann ich meinen Beruf ausüben? Wie spreche ich mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitgebern? Also das sind alles Themen, wozu wir auch beraten und wo Menschen eben kommen und Hilfestellung suchen.
Und genau das sind auch alles Themen, für die wir uns Zeit nehmen. Noch bis 22 Uhr wollen wir da durchaus noch mal etwas in die Tiefe gehen. 08000 441777, das ist die Telefonnummer ins Studio. Und der erste Hörer heute Abend kommt aus Rheinbeek. Schönen guten Abend, Herr Niklaus.
Hallo, hier ist Wolfgang Niklaus, ich begrüße Sie.
Moin.
Hallo.
Wir fragen ja heute, wie gehen wir mit der Diagnose Krebs um? Haben Sie eigene Erfahrungen, Herr Niklaus?
Ja, meine Frau ist am 18. Januar gestorben an Krebs, an der fürchterlichen Diagnose Triple Negativ. Das ist also so eine Brustkrebsart. Da hatten wir die Diagnose am 1. November 2022 und alles ließ sich gut an. Die Chemotherapie hat funktioniert, die Antikörpertherapie hat funktioniert, aber nur ein Jahr. Und dann ging das wieder rückwärts. Dann sind die Metastasen gewachsen und wir hatten Hoffnung bis zuletzt. Meine Frau hatte Hoffnung bis zum, bis zum 17. Januar, als sie dann einen Herzstillstand in der Onkologie hatte und wiederbelebt werden musste und dann ins Krankenhaus reinbekam und wir sie abends noch besuchten und am nächsten Tag hat die Klinik angerufen, Herr Niklaus, Ihre Frau, wir können ihr nicht mehr helfen, kommen Sie bitte hin. Dann bin ich hingefahren, hingelaufen, ich bin fußläufig, ich wohne um die Ecke und wir haben dann sofort, also die Ärztin sagte, wir können also jetzt Ihre Frau, wir können sie nicht mehr retten, also wir lassen die Sauerstoffmaske so lange auf, bis alle sich verabschiedet haben. Das haben wir gemacht, bis mein Sohn aus Bissen noch bei Hannover kam und dann um 11 Uhr eintraf und 11.20 Uhr wurde der Sauerstoff ausgeschaltet und dann war es vorbei. Und wir hatten Hoffnung bis zum letzten Tag. Und es hat nicht geholfen. Es war also ganz fürchterlich und trotz aller Bemühungen der Onkologie und meine Frau ist 68 geworden, wir sind in zweiter Ehe verheiratet gewesen und waren glücklich miteinander verbunden und hatten eine riesengroße Familie, weil meine Frau Kinder hatte aus erster Ehe, ich Kinder aus erster Ehe und es war alles wunderbar, es war richtig schön.
Ja. Und man fragt sich auch warum, Herr Niklaus, oder? Man fragt sich dann auch warum.
Ich kann da keine Antwort drauf geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ganz fürchterlich war mit dieser Plötzlichkeit, mit dieser unwirklichen Situation, dass man sagt, es kann nicht sein, dass meine Frau mit einmal weg ist. Das kann nicht sein. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe ja eine riesengroße Familie, die ist wirklich riesengroß. Eine Kirchengemeinde, ich habe nette Nachbarn, also das soziale Umfeld stimmt. Aber es hilft mir nichts. Wenn ich nach Hause komme, ist die Stille sehr laut.
Ist Ihre Frau nicht da? Herr Niklaus, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ich glaube, das ist sicherlich nicht einfach gewesen, die Geschichte zu teilen. Ich glaube, ich darf im Namen von allen hier unser tiefes Mitgefühl aussprechen und alles Gute für Sie weiterhin. Sie haben angesprochen, dass Sie ein Umfeld haben. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wenn wir in unserer Debatte weitermachen. Frau Beutel, vielleicht mögen Sie anschließen. Er hat, glaube ich, jetzt geschildert, um und bei, wenn ich richtig das gerechnet habe, 1,5 Jahre die er verbracht hat und wo er sagte, sie haben auch gehofft bis zum Schluss. Wir wollen ja in dieser Sendung auch ein bisschen von vorne vielleicht anfangen. Also die Diagnose, das hat Herr Niklaus ja auch geschildert, erstmal eben ein Schock. Das ist erstmal bei allen gleich. Aber wie sich es dann weiterentwickelt, also öffnet man sich anderen, erzählt man es dem Umfeld, öffnet man sich eben auch für Therapien, versucht man mit Therapie den Krebs zu bekämpfen. Das ist dann für jeden individuell.
Ja, ja, tatsächlich ist das so, dieser Schock, den eint erstmal alle. Also das ist jetzt egal, welche Form von Krebs diagnostiziert wird. Und dieser Moment, das zu erfahren, ist dieser Moment, wo dann erstmal, man sagt ja, der Boden unter den Füßen weggeht. Also der wird dann weggezogen. Und ich habe für mich das immer so beschrieben, dass ich gesagt habe, dass da geht so der innere Autopilot los. Es gibt in diesen Momenten keine Dinge, wo man sagen kann, ich bin jetzt überlegt, ja, und ich überlege mir genau, was ich tue, sondern in dieser unglaublichen Ausnahmesituation laufen die inneren Prozesse einfach so, wie ich irgendwann im Laufe meines Lebens meinen Autopilot programmiert habe, ja. Und das kann sein, ich bin jemand, der sehr nach außen geht, gleich allen alles mitteilt, meine Verarbeitung nach über Gespräche, über Sprechen passiert. Aber es geht ebenso, und da gibt es kein besser oder kein schlechter. Es geht ebenso, dass Menschen sagen, ich ziehe mich in mich zurück. Und ich muss es erstmal mit mir ausmachen. Und ich mag mit gar keinem drüber reden. Und da denke ich immer, muss das Umfeld sehr achtsam sein, um das nicht zu beurteilen. Im Sinne von, das tut man doch jetzt eigentlich so, oder du würdest dir doch was Gutes tun, wenn du jetzt drüber reden würdest. Oder wie kannst du nur in Social Media alles teilen? Also diese Bewertung von außen über die Art des Umgangs, also das ist schon so das Erste, was ich fast als übergriffig bezeichnen würde vom
und was
Umfeld.
Was sich auch durchzieht, wenn ich das richtig sehe, es haben uns viele Mails erreicht, auch dafür schon mal ein großes Dankeschön. Viele Menschen haben ihre Geschichte mit uns geteilt, und ich nehme schon auch wahr, dass sich das durch wirklich alles zieht. Also auch bei der Behandlung, wenn Verwandte sagen, man muss mehr Brokkoli essen, dann wird man gesund, habe ich gelesen. Also ich glaube, das ist ja etwas, was Übergriffigkeit oder eben auch was vielleicht aus Hilflosigkeit kommt. Ich würde tippen, an die Stelle kommen wir nochmal, wenn wir wieder ins Außen gehen. Bleiben wir nochmal kurz im Innen. Frauke Köhne aus Reppenstedt hat uns nämlich geschrieben, ich habe auch gerade die Erfahrung gemacht, dass Krebs zu wenig in der Öffentlichkeit entspannt besprochen wird und eher ein Tabuthema ist. Ich habe mich für die gentechnische Untersuchung nach anderen Krebsbetroffenen in meiner Familie auf die Suche gemacht und war überrascht, von wie vielen Verwandten ich nicht wusste, dass sie Krebs hatten. Bei der älteren Generation wurde noch weniger darüber gesprochen. Es wird Zeit, dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken, und ich danke Ihnen sehr für Ihre Berichterstattung. Es sind und werden viele betroffen sein, und richtige Vorsorge ist noch für jeden Einzelnen das Beste. Und die Forschung muss sicher auch noch mehr unterstützt werden. Und Frau Köhne befindet sich offensichtlich auch gerade in der Chemo. An dieser Stelle von uns aus auch alles, alles Gute für Sie. Frau Holz, weil gerade Frau Beutel gesagt hat, jeder ist ja noch mal in dieser Situation, wo der Boden weg ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben man wirklich nur noch dass nur noch so Buchstaben sind, die man vor sich hat. Der Arzt oder die Ärztin spricht aber weiter. Das ist auch, was uns in Mails erreicht hat und was man oft von Betroffenen hört. Dass man so erstmal perplex ist, dass man den Rest, der da kommt, erstmal gar nicht mehr mitbekommt. Was wäre eigentlich Ihr Rat? Also wenn man das bekommt, ist das okay auch zu sagen, an der Stelle muss ich hier einmal kurz unterbrechen, ich muss mich kurz sammeln, können wir in 15 Minuten weiterreden oder kann ich noch meinen Mann mitbringen oder was ist eigentlich möglich?
Sie haben zwei ganz wichtige Aspekte gesagt. Also Frau Beutel vorher ab, auch man ist wirklich in diesem Autopiloten-Modus, und gerade wenn die Diagnose mitgeteilt wird, ist man im Schock. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass maximal 15% sowieso von Diagnosestellungen verstanden werden im ersten Moment, und unter Schock sind es noch weniger. Also ist es wirklich ganz, ganz bedeutsam zu sagen, zum Beispiel, stopp, ich habe das jetzt nicht verstanden oder ich kann es nicht aufnehmen. Ich würde immer,
wenn man das kann.
Wenn man das kann. Aber man merkt ja irgendwie, dass es oft ist es wirklich wie so Wolken oder wie so dass man gar nicht mehr weiß, was sagt er eigentlich, der mir da gegenüber sitzt. mein erster Rat ist, bitte, bitte, geh niemals alleine, wenn es möglich ist, in solch eine Situation. Bring dir immer jemanden zur Verstärkung mit. Zum einen, weil 4 Ohren mehr hören als 2. Zum anderen, dass jemand daneben sitzt, dem man verbunden ist. Dass man nicht sich ausgeliefert fühlt dieser Situation, die schlimm genug ist. Und eigentlich bedarf es immer mindestens 2 Gesprächen. Also in einem Gespräch, alles auf eine Karte zu setzen, das reicht sicherlich nicht aus. Mhm. Und dann wird immer das ins Feld geführt, es ist nicht zu genügend Zeit da in den Kliniken. Ein gutes Gespräch erfordert nicht viel mehr Zeit als ein schlechtes, aber es ist anders aufgebaut. Und wenn man sich 2-mal gute 5 Minuten nimmt oder vielleicht auch 3-mal sogar, dann hat man sehr viel mehr erreicht und vor allen Dingen erreicht man die Patientin und den Patienten. Und das ist auch mein Appell an meine Kollegen und Kolleginnen in den Kliniken, aber eben auch an die Patientinnen und Patienten. Nehmt euch jemand mit. Mhm. Nach dem ersten Schock geht nach Hause, besprecht es mit nahestehenden Menschen, schreibt euch die Fragen auf und geht dann vielleicht vorbereiteter, ich glaube, man kann sich nie so gut vorbereiten, aber vorbereiteter eben in so ein zweites Arztgespräch rein. Und wenn es erforderlich ist, auch nochmal in ein drittes.
Ich glaube, ein wichtiger Hinweis, den Sie gerade schon gegeben haben, Frau Holz, war ja auch dieses Dokumentieren. Also es klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so notwendig, aber man hört auch überall einen eigenen Ordner zu haben. Also wirklich alles, was man hört, wann man mit wem, wo, wie gesprochen hat, einfach ein bisschen zu dokumentieren.
Das kann helfen, aber auch da ist jede und jeder unterschiedlich strukturiert. Also mir geht es erstmal nur darum, dass man eben einfach in diesen Notsituationen, und das sind diese Gespräche, ja, das sind Extremsituationen, da schaltet man auf Autopilot und möchte eigentlich weglaufen und nicht da sitzen und konzentriert Fragen stellen und vergisst auch viel.
Was wir heute in der Redezeit auch besprechen wollen, ist ja auch die Arbeitssituation. Mhm. Frau Dr. Bünz, vielleicht noch, bevor wir gleich schon in die ersten Nachrichten gehen und als Unterbrechung quasi dieser Redezeit. Eigentlich ist ja auch die Idee, wenn man sonst beim Arzt ist und der stellt was fest und sagt, Sie können jetzt erstmal nicht zur Arbeit, man bekommt eine AU und da muss man die sofort einreichen. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme?
Das ist selbstverständlich ganz genauso. Beschäftigte sind verpflichtet, eine Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber mitzuteilen, so schnell wie möglich. Sie bekommen natürlich eine entsprechende Bescheinigung. Aber was ich auf jeden Fall anraten würde, dass gerade in dieser allerersten Zeit man jetzt nicht diese Diagnose mitteilt. Wir haben das ja jetzt sehr eindrücklich geschildert bekommen, dass das eine so starke emotionale Ausnahmesituation ist, dass man, glaube ich, selber nicht in der Lage ist zu filtern, was ist jetzt gut mitzuteilen und was eben möglicherweise auch nicht.
Und ich bin nicht verpflichtet, darauf wollen Sie, glaube ich, auch raus, ne?
Man ist absolut selbstverständlich bei keiner chronischen Erkrankung, bei überhaupt keiner Erkrankung verpflichtet, was man muss aber, das ist so, mitteilen, dass man nicht arbeiten kann. Man kriegt eine entsprechende Bescheinigung. Und dann ist es natürlich fair, in einem vertrauensvollen Arbeitsverhältnis irgendwann mal mitzuteilen, ich bin jetzt krank und es wird voraussichtlich etwas länger dauern. Also ich komme nicht nach 3 Tagen wieder, weil ich einen Schnupfen habe. Das ist aber dann schon fast der zweite Schritt. Und hängt dann natürlich auch sehr von der individuellen Situation ab, davon, wie weit man Vertrauen hat. Aber ich finde es gegenüber den Kollegen und dem Arbeitgeber fair, eine mögliche längere Erkrankung mitzuteilen.
Aber auch hier, das wäre definitiv Ihr Schritt 2, haben Sie gesagt.
Absolut.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir sprechen heute Abend über Tabuthema Krebs. Wie gehen wir mit der Diagnose um? Ja, denn die ersten Schritte haben wir, glaube ich, schon gemacht, also von der Diagnose bis zu den ersten. Eigentlich waren wir bis hierher nur bei Sachen, die man nicht machen muss. Nämlich man muss sich nicht erklären, sondern man darf das wirklich handhaben, wie es für einen selbst am besten ist. Und gerade auch die Arbeitgebersituation oder die Arbeitssituation werden wir natürlich im weiteren Verlauf der Sendung nochmal aufnehmen. Bis 22 Uhr haben wir noch Zeit zu diskutieren, am liebsten auch mit Ihnen. 08000 44 1777. Rufen Sie gerne durch, dann sind Sie gleich nach 21 Uhr hier Gast bei uns. Wir freuen uns schon auf Sie. Bis gleich.
Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. In Deutschland werden weiterhin deutlich zu wenige Wohnungen gebaut. Beim Wohnungsbautag in Berlin beklagten zahlreiche Verbände, die Standards seien zu hoch und das Bauen deshalb zu teuer. Das will Bauministerin Geiwitz ändern. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Viele der aktuellen Vorschriften seien nicht notwendig, um ein gutes und sicheres Haus zu bauen, sagt die SPD-Politikerin. Deshalb setze sie auf einen Standard beim Bauen, der bezahlbar sei und bei dem sich dann auch Investitionen lohnten. Gleichzeitig fordert sie ein Ende der Dauersubventionen. Auch Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen glaubt, dass es ohne Subventionen geht. Die Inflation sei stark zurückgegangen und auch die Zinsen würden in absehbarer Zeit wieder sinken. Dadurch sollen auch die Probleme der Baubranche abgemildert werden.
Kanzler Scholz hat mit Vertretern der Landwirtschaft über bessere Bedingungen für die Branche beraten. Nach Angaben eines Regierungssprechers ging es unter anderem um die Frage, wie der geforderte Umbau der Tierhaltung finanziert werden könnte. Die Regierungskommission zur Zukunft der Landwirte fordert Entlastungen und einen Abbau unnötiger Bürokratie. Das Gremium will in Kürze ein Gesamtpaket mit Vorschlägen vorlegen. Bei der Lufthansa sind weitere Streiks abgewendet. Das Unternehmen hat sich mit der Gewerkschaft UFO auf einen neuen Tarifvertrag für die Flugbegleiter verständigt. In 3 Stufen sollen ihre Gehälter um 16,5% steigen. Zudem gibt es eine Prämie zum Ausgleich der Inflation. Der Vertrag ist noch nicht endgültig besiegelt. Die Gewerkschaftsmitglieder stimmen noch darüber ab. Der frühere Football-Star O.J. Simpson ist tot. Laut seiner Familie ist er im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Berühmt wurde der Kalifornier vor allem durch seine Skandale. Aus Washington Julia Kastein.
1994 wurde Simpson angeklagt, seine Ex-Frau und deren Freund getötet zu haben. Zwar wurde der Afroamerikaner im anschließenden Prozess freigesprochen, aber in einem Zivilverfahren 2 Jahre später machte ihn die Jury für die Morde verantwortlich und verurteilte ihn zu Geldstrafen von insgesamt über 30 Millionen US-Dollar, Geld, das Simpson nicht hatte. Hochverschuldet raubte er dann 2007 in Las Vegas ein Hotelcasino aus und wurde deswegen zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt.
Zum Sport. Deutschlands Handballerinnen sind erfolgreich in die Olympia-Qualifikation gestartet. Das Team gewann zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Neu-Ulm gegen Slowenien mit 31-25. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht meist stark bewölkt, gebietsweise Regen möglich, im Süden teils auch trocken, die Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und gelegentlich Regenschauer, zum Abend hin häufiger trocken bei 12 bis 20 Grad, am Sonnabend freundlich, meist trocken bei 12 bis 23 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Willkommen zurück, wenn Sie die erste halbe Stunde schon mitverfolgt haben, zur Redezeit mit dem Thema Tabuthema Krebs. Wie gehen wir mit der Diagnose um? Oder vielleicht haben Sie auch neu zugeschaltet. Dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Dann stelle ich nochmal unsere Gäste vor. Zum einen ist Birgit Beutel zugeschaltet. Sie ist Coach, Unternehmensberaterin und Autorin des Buches Krebs für Anfänger. Dr. Katharina Bünz ist bei uns, Fachärztin in Hamburg und tätig als Betriebsärztin, unter anderem beim Forschungsinstitut DESI. Und Franziska Holz komplettiert unsere Runde heute als Ärztin, Psycho-Onkologin und Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft e.V. Und wir haben den ersten Hörer jetzt schon gleich in der Leitung, weil ich weiß, dass Sie schon sehr lange warten mussten. Schönen guten Abend nach Hannover. Hallo, Herr Neumann. Jetzt wären Sie dran. Herr Neumann?
Ja.
Ah, ja, ich kann Sie hören.
Ich höre Sie auch.
Guten Abend.
Abend.
Wir sprechen ja heute Abend über Krebs und fragen, wie gehen wir mit der Diagnose um. Haben Sie selbst Erfahrung gemacht?
Ja, ich habe selber Erfahrung gemacht. Ich hatte vor 5 Jahren eine Krebsdiagnose. Ich kann übrigens das bestätigen, was vorhin gesagt wurde, wenn man diese Diagnose bekommt, dass man selber als Betroffener da eigentlich gar nichts von mitbekommt. Also ich hatte das Glück, dass meine Frau dabei war. Und die hat mir dann im Anschluss eigentlich im Grunde erzählt, was der Arzt gesagt hat. Und das war damals bei mir so, dass der Schock gar nicht hätte größer sein können, weil ich da beschwerdefrei hingegangen bin und dann halt die Diagnose bekam.
Mhm. Und dann, aber wir telefonieren heute. Also bei Ihnen ist der Status heute, dass Sie als geheilt gelten?
Also das Geheilt gilt man, glaube ich, nicht. Das ist ein Wort, das immer wieder verwendet wird. Aber tatsächlich, man gilt eher als krebsfrei. Ja, als krebsfrei, potenziell ist man immer in Gefahr, dass das wiederkommt. Aber bei mir ist alles gut verlaufen. Ich bin operiert worden, habe Bestrahlung bekommen, all diese Dinge. Interessant war bei mir, dass wir sind dann nach der Diagnose aus der Praxis und meine Frau fragte mich, wie willst du damit umgehen? Und ich habe, ohne groß nachzudenken, gesagt, ich gehe da offensiv mit um. Und das genau habe ich auch so gehandhabt und dabei aber dann auch die unterschiedlichsten Erfahrungen in meinem Umfeld gemacht. Bei der Arbeit war es richtig toll. Ich hatte ein gutes Team, hatte gute Vorgesetzte, die mich unterstützt haben. Und ich musste mir von der Seite auch keine Sorgen machen. So, finanziell hatte ich auch keine Sorgen. Aber dann war es halt so, dass im Umfeld ich die unterschiedlichsten Reaktionen erlebt habe. Dass Leute kamen und sagten, ich hatte großen Gesprächsbedarf damals und wollte auch mit meinen Freunden, Bekannten mich darüber austauschen und habe gemerkt, das kam gar nicht so gut an. Krebs, habe ich festgestellt, verbinden die Leute immer mit Sichtum, mit Chemotherapie, mit Tod. Mhm. Das hat man deutlich gemerkt. War nicht bei allen so, aber bei vielen. Leute, die ich für meine Freunde gehalten habe, mit denen ich jahrzehntelang zusammen war, sagten mehr oder weniger so in meiner Hörweite, ich möchte jetzt nur noch mit gesunden Menschen zusammen sein. Was für meine Frau, die in mir stand, da total schrecklich war, sowas mit anzuhören. Und dass man eben halt auch die Sprüche gehört hat, wie du hast Krebs und bist bei der Arbeit, was machst du denn hier? Und solche Dinge wurden immer gesagt. Oder ich habe Sprüche gehört wie, also ich muss euch leider sagen, dass jetzt, wo Erwin hier nicht mehr am Tisch sitzt, muss ich euch leider sagen, also meine Tochter und meine Frau, dass mein Vetter ist daran gestorben. So. Und das will man einfach nicht hören, das ist schwierig. Ich verstehe, dass Menschen damit schwer umgehen können. Ja, und manchmal habe ich auch schon gedacht, Mensch, vielleicht gehe ich doch zu offensiv mit um. Aber ich habe das einfach gebraucht. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich Hilfe geholt habe bei der Onkologie, bei der Therapie, Krebsonkologie. Im K-Punkt in Hannover war ich dann. Ich wollte am Anfang gar nicht hin. Meine Frau hat gesagt, geh doch mal hin. Und ich habe am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll.
Was soll ich da?
Was soll ich da, genau. Und bin ich da hingegangen und am Ende hatte ich einen Redeanteil, glaube ich, von 90%. Ja, ich habe einfach nur geredet und habe auch diesen Bedarf festgestellt. Ja, und das war auch sehr gut, war auch für meine Frau sehr gut. Das war ja sehr belastend für uns, für die ganze Familie. Wir haben das, in der Familie war es sehr gut. Wir haben sehr viel zusammengesetzt, sehr viel zusammengehalten. War eine sehr, sehr schwere Zeit.
Ja.
Aber wenn Sie jetzt mit dieser Krankheit konfrontiert sind, dann hat man natürlich all diese Dinge, die man machen muss und sich beschäftigen muss, die auf einen zukommen. Ja, auch diese Ungewissheit. Und wenn Sie dann im Freundesbekanntenkreis noch diese Zurückweisung erleben, dass Leute sich entfernen und nicht mehr da sind, plötzlich keine Zeit mehr haben.
Das ist schwierig.
Dann ist das sehr, sehr schwierig.
Ja. Herr Neumann, jetzt hört man bei Ihnen raus, dass Sie eine ganz tolle Familie haben und Sie klingen mir auch wirklich nach einem ganz lebensfrohen und zupackenden Typen. Vielleicht ein Punkt, wenn Sie uns den noch verraten. Sie haben ja gesagt, da haben sich Leute einfach so verhalten, vielleicht konnten die auch nicht anders, aber auf jeden Fall war das nicht das, was Sie gebraucht hätten. Was haben Sie erwidert oder haben Sie jetzt im Nachhinein wieder Kontakt aufgenommen oder haben Sie jetzt nur noch richtig enge Freunde um sich?
Ja, sowohl als auch. Also ich habe mich dann auch ein bisschen zurückgezogen von bestimmten Leuten und so. Und da mittlerweile dann heute auch wieder den Kontakt, weil wir auch gesagt haben, ja, man muss auch zugestehen, dass die auch Probleme damit haben. Dass es für sie ein Schock war, dass sie jetzt gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und dann gab es aber auch Fälle, mit denen wir heute gar keinen Kontakt mehr haben, weil das einfach so übel für uns war.
Verletzend.
Wenn meine Frau Also wenn meine Frau zu hören bekam, was willst du eigentlich, du bist ja gar nicht betroffen. Ja, und dann konnten wir das irgendwie nicht wegstecken.
Ja.
Und ich habe dann in der Beratung gefragt, wie gehe ich damit um? Und da hieß es, Sie müssen wissen, was Ihnen die Freundschaft wert ist. So, und dann an der einen Stelle haben wir gesagt, okay, das ist.
Dann zählt es für uns nicht mehr, genau.
Ja. Genau. Ja. Und an anderen Stellen ist es dann eigentlich so Fakt wie früher. Und ich gehe auch heute noch nach wie vor da offensiv mit um. Mhm. Ja, und es geht mir ja auch gut.
Ja. Herr Neumann, herzlichen Dank. für Ihren Anruf, Frau Holz, Sie wollten...
Und zwar, weil ich das ist so typisch, das ist so symptomatisch auch für den Umgang mit Freunden, so in beide Richtungen. Und wir sagen ganz oft, also in dieser Situation trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und manchmal ist es so, dass Menschen, Freunde, Freundinnen, von denen man vielleicht immer gedacht hat, die sind weit weg oder eher oberflächlich oder mir gar nicht so nah, plötzlich ganz nah rücken und Aufgaben übernehmen oder Nähe herstellen, was man nicht für möglich gehalten hatte, und andere sich entfernen. Ich glaube, es sortiert sich neu. Und das hat Herr Neumann, finde ich, ganz toll eben dargestellt. Ja. Auch
indem er ja erklärt hat, dass er sogar so weit geht, dass er Verständnis hat, dass er so einen großen Redebedarf hat und sagt, vielleicht konnten die anderen gar nicht richtig damit umgehen. Frau Beutel, Sie haben ja quasi auch eine Doppelfunktion heute Abend. Sie sind Autorin des Buches Krebs für Anfänger und Unternehmensberaterin. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen im privaten Bereich, kommen aber vielleicht auch gleich noch zur kollegialen Sicht darauf. Herr Neumann hat ja gerade wirklich sehr genau geschildert, dass er Verständnis hat. Hatten Sie das damals auch oder können Sie das nachvollziehen, dass man sagt, ja, aber alle anderen machen es auch zum ersten Mal und sind verunsichert?
Ja, ich bin da wirklich bei Herrn Neumann, bei ganz vielen Dingen habe ich Ähnliches erlebt. Und obwohl ich Betroffene bin und das alles erlebt habe, möchte ich trotzdem auch meine Lanze für alle die brechen, die im Umfeld sind. Denn die haben es einfach nicht einfach. Es ist so, dass sie erstmal, die Betroffenen schwanken ja auch in ihrer Tagesform. Es gibt also Tage, da will man überhaupt nicht angesprochen werden, weil man selber total durchhängt und merkt, wenn mich jetzt irgendeiner im Einkaufsladen anspricht, dann fange ich an, mitten im Laden zu heulen. Das will niemand. Am anderen Tag bin ich irgendwie gut drauf, der Optimismus siegt und dann würde ich gerade der ganzen Welt erzählen, dass ich optimistisch bin. Das wissen die anderen nicht. Und deswegen ist die Angst der Menschen drumherum, die haben Angst um die geliebte Freundin, den geliebten Freund, den Partner, die haben einfach ein Problem, diese Stimmung zu spüren und die Angst, was falsch zu machen. Und ich glaube, die Betroffenen oder wir Betroffene müssen den Mut haben, da auch zu sagen, ich möchte jetzt nicht angesprochen werden oder ich würde heute gerne reden. Und die Ansprechpartner müssen nicht immer die allernächsten Angehörigen sein, denn die sind ja sowieso schon total überfordert. Das haben jetzt alle vorher schon gesagt, die angerufen haben. Die sind völlig überfordert, die haben genauso viel Angst, sie können nichts tun und sie müssen dann manchmal auch die schlechte Laune oder den...
Genau. Und haben aber ja auch eben die, wie Sie sagen, die große Angst und die große Sorge und ja auch große Verantwortung zum Teil, weil man eben das gemeinsam eigentlich tragen möchte.
Natürlich. Ich habe gerade als eben Frau Bünz, als Sie, Frau Dr. Bünz, als Sie gerade erzählten mit dieser Krankmeldung, natürlich, da ist jetzt die rechtliche Seite, ich muss da gar nichts sagen und ich gebe erstmal die AU ab und in dieser Schockphase ist das ganz ehrlich auch richtig. Ich sehe häufig die Schwierigkeit bei den Menschen, die mit mir darüber sprechen, die haben ja gute Netzwerke an den Arbeitsplatz, also da sind Freundschaften und diese Freundschaften wollen irgendwie auch bedient werden, weil da entsteht tatsächlich ein Konfliktpotenzial, wenn meine gute Freundin sagt, wie geht's dir, bist schon eine Woche nicht da, und ich sage, lass mich in Ruhe. Da ist es tatsächlich gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Und diese Freundin, die dann auch meine Kollegin ist, wenn die dann Mitwisserin ist und dann sitzt sie im Kollegenkreis und die anderen sagen, ja hier, du bist doch mit der gut befreundet, kannst du mal sagen, was die hat.
Was hat die denn? Ja, genau.
Das ist tatsächlich, also das ist nicht einfach, auch da wieder für niemanden trifft.
Also das ist ganz offensichtlich eine große Schwierigkeit, aber in dem Fall, glaube ich, sind die kollegialen Beziehungen eigentlich nur eine Sonderform der sonstigen sozialen Beziehungen. Das ist mit Kolleginnen nicht anders als mit Freunden oder Nachbarn oder dem familiären Umfeld. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, dass in den Stimmen, die wir ganz am Anfang gehört haben, war eine Dame dabei, die sagte, sie hätte gebraucht die Frage, wie geht's dir heute? Und ich glaube, das ist jetzt in allen Beiträgen schon sehr deutlich geworden, dass wir es hier nicht mit einem Gradlinienverarbeitungsprozess zu tun haben, wo am Anfang eine schreckliche Schockreaktion entsteht, die wir dann irgendwie über den Verlauf von vielen, vielen Jahren gradlinig irgendwie gebessert sehen, sondern es wird immer Aufs und Abs geben. Es ist ein wellenförmiger Prozess, der sich vielleicht in eine Tendenz entwickelt, wo dann hoffnungsvollerweise, wenn der Patient, die Patientin geheilt ist, dann die Diagnose etwas mehr in den Lebenshintergrund tritt, aber er wird da bleiben. Die Diagnose wird bis zum Lebensende im Hintergrund bleiben. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, auch eine Anforderung an das gesamte Umfeld ist, eben auch das kollegiale Umfeld, zu akzeptieren, dass das nicht jeden Tag die Ansprache gleich sein kann.
Mhm. Aber das erste Öffnen oder die erste Bekanntmachung war jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, den Frau Beutel auch nochmal aufgemacht hat. Das ist ja dann vermutlich sogar wirklich auch das Schwierigste, der Auftakt. Also gehe ich nochmal zurück in den Betrieb und stelle mich vor alle oder sage ich es der einen Freundin und gebe der dann den Auftrag, es durch den Flurfunk allen zu erzählen. Das ist ja, glaube ich, einfach schwierig.
Das wird sehr, sehr stark davon abhängen, wie sozusagen vorher auch das Umfeld, das kollegiale Miteinander war, wie auch die Gesamtsituation mit den Vorgesetzten ist, wie die Führungskultur in dem entsprechenden Betrieb ist. Und ich glaube, dass es an der Stelle sehr gut wichtig ist, sich zum Beispiel bei Psychoonkologen in der Reha, bei spezialisierten Kolleginnen beraten zu lassen, wie sag ich's? Wie gehe ich damit um? Ich glaube, man sollte auch noch mal unterscheiden zwischen der einen Kollegin, mit der man auch sich privat trifft und befreundet ist. Das ist eine andere Situation, als dann wirklich dem Arbeitgeber Mitteilung zu machen und gegebenenfalls auch mit Leistungseinschränkungen wieder zurückkommen zu wollen. Das ist dann noch mal eine ganz andere Situation.
Wir sprechen in dieser Redezeit heute über das Tabuthema Krebs und fragen, wie gehen wir mit der Diagnose um? Aber wir meinen damit eben nicht nur den Patient oder die Patientin, die Betroffenen, sondern wir wollen auch klären, was macht eigentlich das Umfeld, die Familie, was machen Kollegen? Sie können sich gerne beteiligen, 08000 44 1777, und ich glaube, Frau Berger aus Göttingen schließt genau an dem Punkt an, an dem wir gerade sind. Guten Abend nach Göttingen.
Ja, guten Abend.
Sie arbeiten an einer Schule, haben Sie meinem Kollegen schon gesagt. Ich habe hier immer nur Stichworte manchmal. Und sehen es auch als Problem, wenn man nicht weiß, was Kollegen fehlt, die sich krank melden.
Ganz genau. Ich spreche sozusagen nicht als selber Erkrankte, sondern einfach als Kollegin. Und es geht um dieses, ja, ich habe jetzt einen Teil vom letzten Gespräch nicht mitbekommen. Aber für mich als Kollegin stellt sich so dar, ich bin seit 30 Jahren an der Schule. Und wenn jemand krank ist und kommt auch nicht wieder zurück, und ich weiß nichts von der Kollegin, wir sind etwa 70 an der Schule, dann weiß ich genau, wenn jemand länger krank ist und man nichts hört, dann hat die Person Krebs. Oder es ist was mit Psycho, dass da eine Belastung vorliegt. Das sind die absoluten Tabuthemen. Mhm. Und ich habe noch nie daneben gelegen in 30 Jahren.
Und aber Frau Berger, Hüfte würde man sagen. Also bei den anderen hören Sie es, oder?
Okay. Ja, klar, okay. Alles andere wird gesagt. Ja. Es wird auch gesagt, ein Kollege hatte eine Erkrankung, die ja vom Verlauf relativ ähnlich wie Lungenkrebs war. Der ist schon leider seit Jahren tot. Und da wurde auch drüber geredet. Aber es hieß nicht Krebs. Und also das ist schon noch diese Diagnose, ist irgendwie immer noch so ein Monstrum.
Können Sie es für sich, also wenn Sie sagen, Sie haben es schon so oft beobachtet, würde ich fast denken, Sie haben es nicht schon ein bisschen reingedacht. Also können Sie sich erklären, woher das kommt, dass das noch so ein Tabu ist?
Also es ging ja auch eben gerade darum, wie ist es eigentlich für die Betroffenen, dass sie es sagen. Also ich bin selbst Physiotherapeutin, wir sind eine Körperbehindertenschule und haben auch viele Erzieher und andere Therapeutinnen und nicht nur Lehrkräfte. Also wir sind im öffentlichen Dienst. Ich glaube, die Möglichkeiten sind relativ gut. Ich weiß aber nicht genau, wie die für die Lehrkräfte sind, das will ich damit sagen, weil ich selbst eine normale Angestellte bin. Ich glaube, das ist nicht das Problem.
Also jetzt aus Angst meinen Sie,
dass irgendwelche beruflichen Nachteile. Ja. Ich glaube, da sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle ganz schön eher gut geschützt. Ich glaube, es hat auch was gerade gesagt wurde, auch mit Unternehmenskultur zu tun, dass wie das insgesamt abläuft. Ich kann es aber nicht genau mir erklären. Mhm.
Was so interessant ist, Frau Berger, in Ihrer Schilderung, wenn Sie sagen, Sie haben in 30 Jahren noch nie falsch gelegen, es kommt am Ende ja doch raus. Also es gibt
Klar.
Es gibt den Punkt X, wo man doch drüber spricht.
Ja,
Frau Berger, herzlichen Dank. Ich gebe die Frage vielleicht mal in unsere Runde weiter. Wir fragen ja eben auch nach Tabuthema Krebs und meinten eigentlich mehr so die Gesamtsituation, wie wir miteinander ins Gespräch kommen. Frau Berger hat ja jetzt eine sehr genaue, konkrete Situation geschildert, Frau Dr. Bünz. Wenn Sie sagen, man sollte eben auch erstmal zurückhaltend sein, die erste Woche geht man vielleicht noch als Grippe durch, die zweite Woche und so wie Frau Berger es geschildert hat, irgendwann ist es dann einfach klar, weil man genau diese Erkrankung nicht benennt. Das bringt ja dann eigentlich auch für Kollegen und Kolleginnen
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Mhm. Ich denke, dass man, wenn jemand es benennen will, ist es in Ordnung. Aber wie wir ja jetzt schon hören, ist allein dieses Wort Krebs so angstauslösend. Und es gibt eine solche Vielfalt von Verläufen, dass es für die Laien eigentlich gar nicht einzuschätzen ist. Ist das jetzt etwas, was mit einer Operation behandelt ist? Oder ist das jetzt ein tödlicher Verlauf, der nach einem halben Jahr nicht mehr behandelbar ist? Mit anderen Worten, ich glaube, im Arbeitsumfeld. Ich habe Frau Berger so verstanden, dass sie eigentlich dafür plädiert, eine Diagnose zu nennen. Ich wäre mehr dafür, einmal fairerweise den Arbeitgebern mitzuteilen, dass man eine lang andauernde Erkrankung hat, weil dann ja unter Umständen auch ein Ersatz beschafft werden muss. Das ist jetzt ein bisschen mehr die Arbeitgebersicht, aber ich finde, dass wenn man ein gutes Umfeld hat und auch wieder dahin zurück möchte, ist das fair, wenn man sagt, ich falle voraussichtlich für ein halbes Jahr aus.
Und wir haben eingangs gesagt, bei ganz großen Unternehmen, da kann man vielleicht wirklich mit einem rollierenden System Kollegen und Kolleginnen ersetzen, aber wenn man nur ein kleiner Betrieb ist, wird es eng.
Das kommt hinzu, aber dann gibt es ja auch Möglichkeiten, befristet Leiharbeiter oder so einzustellen. Also der Arbeitsplatz muss deswegen nicht weg sein. Aber was ja viel wichtiger ist, ist als jetzt die Diagnose, sind die Funktionsausfälle, die daraus resultieren. Also kommt daraus das Bedürfnis nach vermehrten Pausen wegen Müdigkeit? Gibt es Einschränkungen, weil man irgendwelche bestimmten Tätigkeiten nicht mehr kann oder so? Und das ist wichtig. Das ist dann im Prozess, insbesondere wenn man wiederkommt, wichtig, das zu besprechen. Und dafür gibt es auch strukturierte Prozesse, zum Beispiel die betriebliche Wiedereingliederung, das betriebliche Eingliederungsmanagement, wo man eben Funktionseinschränkungen benennen kann und sagen kann, ich kann das und das wieder machen, aber das und das ist im Moment nicht möglich, auch weil ich zum Beispiel Therapien habe noch oder so.
Sie haben gerade was ganz Wichtiges angesprochen, Frau Dr. Bünz. Vielleicht wollen Sie, Frau Holz, noch mal einsteigen. Sie sind ja heute Abend hier auch in Ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft. Und wenn man Krebs hört, ist es ja tatsächlich, wie Frau Dr. Bünz gerade gesagt hat, eigentlich immer so, dass man das Damoklesschwert sieht und irgendwie auch noch so die letzten verbleibenden Monate berechnet. Werden wir der Vielfalt der Erkrankungen eigentlich gerecht? Weil es geht ja vom weißen Hautkrebs über sehr gut zu behandelnde Krebsarten bis hin zu eben ganz sehr schnellen Verläufen, wo die Behandlungschance auch nicht so gut ist.
Also wir können ja hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen und das geht vor allen Dingen, dass wir die Betroffenen das erleben. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Schockdiagnose und dieses Damoklesschwert, was wirklich mit der Diagnose anfängt zu schwingen. Was man aber sagen muss in den letzten gerade 15 Jahren, dass ja auch die Therapie unglaubliche Fortschritte gemacht hat, sodass zum Beispiel so ein tragischer Verlauf, wie ihn Herr Niklaus vorhin geschildert hat, zwischen Erstdiagnose und Versterben seiner Frau ein Jahr, eher selten geworden ist. Gerade beim Brustkrebs ist es so, dass wirklich Therapiekombinationen noch und nöcher immer wieder auch neu auf den Markt kommen, die Krebs für viele tatsächlich zu einer chronischen Erkrankung gemacht hat. Und da bin ich dann wieder bei Ihnen, Frau Bünz, wo man sagen muss, da wird das Thema irgendwann zurück an den Arbeitsplatz, zurück ins Leben, in zugegebenermaßen eine neue Normalität, aber durchaus greifbar. Und das kann man sich aber am Anfang mit der Diagnosestellung eben überhaupt nicht vorstellen, weil da ist das Wort Krebs Schock und auch eigentlich fast immer in unseren Köpfen mit Tod und Sichtung gleichbedeutend.
weil man als Laie und als Anfänger, Frau Beutel, ja eben am Anfang auch gar nicht so auseinanderhalten kann wahrscheinlich, welche Chancen, welche Statistiken es gibt. Ärzte und Ärztinnen benennen dann aber sehr gerne ja die Prognose oder was sie sehen oder kommen mit Zahlen. Hat sie das erreicht und haben sie eben auch in ihrem Umfeld, was sie dann in ihrem Buch ja auch zusammenfassen, ist das ein Mehrwert, Statistiken zu hören oder Chancen zu hören, wie es anderen ergangen ist?
Also für mich ganz persönlich war das nicht so, weil ich habe für mich eins klar gemacht. Also eine Prognose ist erstmal eine Statistik. Und zwar in Bezug auf das Gesamtkollektiv, wie viele Menschen haben mit dieser Diagnose eine Überlebenszeit von 5 Jahren. Das ist erstmal nur eine Zahl. Und ich ermutige da auch drin, erstmal nur die Zahl zu sehen, weil die Illusion darüber, ich habe jetzt so und so viel Zeit, das ist total fiktiv, weil die Abläufe oder die Therapieerfolge, wie es jetzt gerade Frau Holz sagte, sind so unterschiedlich. Und ich selbst habe das selber erfahren, ich habe es aber auch in der Recherche für mein Buch gesehen. Es gibt interessante Studien darüber, dass Menschen, die also über diese Prognose erwarten, eine Lebenszeit X zu haben und die das zum Fokus ihres Lebens machen, erleben tatsächlich genau diese Prognose und mehr nicht. Und andersrum ist es, dass Menschen gar keine gute Prognose haben, ja, und die überleben das einfach. Und ich glaube, das ist so, also ich würde es nie in den Mittelpunkt meines Gedankens nehmen. Und da appelliere ich, bin ja jetzt in meiner zweiten Rolle nicht nur als Betroffene, sondern auch als Beraterin, auch gerade im medizinischen Bereich, wo ich dann auch den Ärztinnen und Ärzten sage, ich weiß, dass sie das tun müssen, aber geben sie dieser Prognose, dem Teil des Prognosegespräches nicht zu viel Energie. Es gibt ja diesen Placebo-Effekt, also es kann gut werden, wenn ich gut glaube, aber es gibt auch einen Nocebo-Effekt, also es wird schlecht, wenn ich schlecht glaube. Ja. Und da würde ich tatsächlich mit, also für die Betroffenen sagen, lasst euch von der Prognose nicht erschrecken, und den Ärztinnen und Ärzten möchte ich sagen, verpacken Sie bitte am Ende irgendwas Positives, damit man rausgeht mit einem positiven Gedanken und nicht mit einem negativen. Aber ich würde gerne noch einen Satz zu dem Thema Tabu sagen. Ich habe ja zwei Perspektiven. Meine eigene, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich das Buch unter meinem Namen veröffentliche. Denn ich war mir sicher, ich überlebe das. Und danach habe ich noch viele Berufsjahre und ich wollte nicht dieses Stigma haben. Ach, das ist die Beraterin, die Trainerin, die mal Krebs hatte. Ja. Ich habe mir das wirklich lange überlegt. Und es gab auch Momente, wo ich dachte, aber es hat mich persönlich noch keiner so direkt drauf angesprochen. Beziehungsweise, wenn ich es dann anspreche, sagen, ja, wir haben Ihr Buch gesehen oder wir haben die Veröffentlichung gesehen. Und die andere Seite der Medaille ist, in Coachings, in Team-Coachings erlebe ich immer wieder genau die Situation, über die wir eben gesprochen haben. Die Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, wie lange die Kollegin ausfällt. Man hat irgendwelche Hypothesen, wo man weiß nicht, ist das jetzt das oder ist es das nicht. Und die Kolleginnen und Kollegen machen mit ihrer eigenen Kraft schließen diese Lücke. Und die Arbeitgeber, und das muss man auch sagen, müssen ja einen Arbeitsplatz auch frei halten. Mhm. Für jemanden, der krank ist. Und ganz häufig wird ganz lang niemand als Ersatz eingestellt. Und genau das ist dieses Spannungsfeld, dass die Betroffenen sich da noch nicht so äußern wollen, weil sie auch ganz andere Sorgen haben. Aber die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen ein richtiges Problem bekommen, richtig in die Überforderung gehen und die Arbeitgeber auch nicht so genau wissen, was machen wir jetzt eigentlich.
Den Punkt nehmen wir sicherlich auch nochmal auf, wenn wir nämlich auch nochmal etwas genauer über die Wiedereingliederung sprechen oder eben auch über die Belastbarkeit nach einer Krebserkrankung. Wir sprechen heute in der Redezeit über Tabuthema Krebs und wir fragen auch, wie gehen wir mit der Diagnose um? Wir haben schon einige, glaube ich, finde ich wirklich sehr wertvolle Hinweise gegeben, wie man es macht und was man vielleicht besser nochmal überlegt. Ich weiß, dass wir die nächste Hörerin in der Leitung schon sehr lange warten lassen. Frau Lornhardt, bitte verlassen Sie uns nicht, weil wir haben die Kinder natürlich auch im Blick. Wie sage ich es meinen Kindern? Und ich verspreche, gleich nach dem jetzt folgenden Nachrichtenüberblick sind Sie dran.
NDR Info. Die Nachrichten.
um gleich 21.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bundesbauministerin Geiwitz und Wirtschaftsminister Habeck haben neue Subventionen für die Wohnungswirtschaft abgelehnt. Geiwitz verlangte stattdessen einen Markt, wo es sich trage, in den frei finanzierten Wohnungsbau zu investieren. Deshalb setze die Bundesregierung vor allem auf weniger Bürokratie und gesenkte Baustandards. Habeck verwies darauf, dass die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen stark erhöht habe, was viele Bauprojekte abgewürgt habe. Nun gehe es aber wieder bergauf. Beide Ressortchefs äußerten sich beim Wohnungsbautag verschiedener Verbände in Berlin. Der Bundestag hat über die Ernährungsstrategie von Landwirtschaftsminister Özdemir diskutiert. Diese Strategie sieht vor, dass Kantinen und Schulen künftig mehr regionale Lebensmittel und dafür weniger Fleisch- und zuckerhaltige Mahlzeiten anbieten. Aus Berlin Isabel Lerch.
Vor allem bei einer Frage gehen die Meinungen auseinander. Wer für eine gesunde Ernährung verantwortlich ist, der Staat oder der einzelne Konsument? Für den grünen Landwirtschaftsminister Özdemir ist klar, möglichst alle sollten es leicht haben, gut und gesund zu essen, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der Eltern. Die Liberalen betonen in der Debatte immer wieder genau diese Eigenverantwortung. FDP-Politiker Bott gemeint, es brauche keine staatliche Regulierung. Stattdessen wolle man die Bürger motivieren, individuelle Ernährungsgewohnheiten eigenverantwortlich zu prüfen.
Verkehrsminister Wissing hat in der Debatte über das neue Klimaschutzgesetz mit Fahrverboten an Wochenenden gedroht. Der FDP-Politiker äußerte sich nach übereinstimmenden Medienberichten in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelkoalition. Sollte die neue Regelung nicht vor Mitte Juli in Kraft treten, müsse er nach dem geltenden Gesetz auch mit Fahrverboten reagieren. Nur so könnten die Emissionen im Verkehrssektor sinken. Wissing ist dafür, dass in Zukunft bei der Einhaltung der Emissionsmengen ein Ausgleich mit anderen Bereichen möglich wäre, so wie es das neue Klimaschutzgesetz vorsieht. Beschäftigte der Nordbahn bekommen mehr Geld. Die Gewerkschaft GDL und das Unternehmen haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Danach gibt es unter anderem zum Juli und zum April 2025 jeweils 210 Euro mehr. Für Schichtarbeiter sinkt die Arbeitszeit ab 2026 schrittweise auf 35 Stunden pro Woche. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht meist stark bewölkt, gebietsweise Regen möglich, im Süden teils auch trocken, die Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und gelegentlich Regenschauer, zum Abend hin häufig trocken, bei 12 bis 20 Grad, am Sonnabend freundlich, meist trocken 12 bis 23 Grad und am Sonntag heiter bis wolkig und sehr windig, gebietsweise Schauer bei 10 bis 16 Grad. 21.23 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Wir sprechen heute über die Diagnose Krebs und fragen, wie gehen wir eigentlich damit um? Und haben schon ganz unterschiedliche Blickwinkel heute Abend gehört. Frau Launhardt, sind Sie noch bei uns? Hallo?
Ja, jetzt. Also bis jetzt ging es ja immer nur um Erwachsene. Und ich wollte mal den Blick auf die Kinder lenken. Da ist es ja noch ungleich schwieriger, mit ihnen über dieses Thema zu reden. Egal, ob ein Kind nun selbst an Krebs erkrankt ist oder ob man ihm sagen muss, Mama oder Papa leben vielleicht nicht mehr lange. Das sind ganz schwierige Situationen. Und da wollte ich darauf hinweisen, dass man da Hilfe bekommen kann. Es gibt einmal den Deutschen Kinderhospizverein, die kümmern sich um Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Das ist nicht nur Krebs, aber ist natürlich in der Hauptsache Krebs, Leukämie vor allem. Und da wird sich in Sonderheit nicht nur um die Kinder selbst, sondern immer auch um das ganze Umfeld gekümmert. Und dann gibt es eine andere Geschichte, vielleicht noch viele andere, weiß ich nicht, mir bekannt, ist die Flüsterpost in Mainz. Und da kümmert man sich um die Kinder von krebskranken Eltern, was ja auch sehr wichtig ist, ein Kind darauf vorzubereiten, dass nun Mama oder Papa vielleicht sehr lange krank sind, am Ende das auch nicht zu überleben. Und dieses Tabuthema mit Kindern damit umzugehen, das ist doch noch ungleich schwieriger als bei Erwachsenen, denke ich.
Das ist richtig. Frau Launhardt, herzlichen Dank für diesen Impuls. Stefanie Dreier hat uns auch geschrieben aus Karwitz und schildert auch genau so diese Geschichte und schreibt, ich bin im Jahr 2018 an Brustkrebs erkrankt. Unsere drei Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 11, 7 und 5 Jahre alt. Die Diagnose bekamen wir sehr rüde von einem Radiologen um die Ohren geknallt. Für uns war das ein Riesenschock. Wir gehen mit der Diagnose um. Wer soll etwas erzählt bekommen oder auch nicht? Die wichtigste Frage für uns war, wie sagen wir es nun unseren drei Kindern? Nichts erzählen kam für uns nicht in Frage. Kinder merken doch auch, dass etwas nicht stimmt und fühlen sich ausgeschlossen oder auch alleingelassen. Von meinem Frauenarzt bekamen wir den Rat, mit niemandem darüber zu reden. Solche Dinge mache man als Familie alleine mit sich aus. Von einer Psycho-Onkologin bekamen wir dann viele gute Ratschläge und auch ein Buch mit Hilfestellungen. Wie erklärt man Kindern eine Krebserkrankung? So konnten wir alle drei altersgerecht aufklären. Frau Dreier schildert dann noch, dass Sie auch sonst sehr offen damit umgegangen sind, auch im Schule und Kindergarten. Für Sie war es der richtige Weg. Frau Holz, Sie haben gerade eben schon signalisiert, es gibt einfach auch wirklich viele Projekte und es gibt viele Möglichkeiten, aber da schließen wir wieder an, was wir eingangs gesagt haben. Mhm. Man muss es erstmal finden.
Man muss es finden und das ist natürlich wie überall und immer das Problem. Und wir sind in Hamburg natürlich auch viel besser aufgestellt als zum Beispiel im Plattenland. Das muss man auch sagen. Aber dennoch gibt es spezialisierte Beratungsstellen, auch oft an den Kliniken angesiedelt, an den Kinderkliniken, an den onkologischen Kinderkliniken. Und ich bin jetzt nicht Spezialistin für Kinder, aber eins ist ganz klar, es ist unheimlich wichtig, offen zu sein. Natürlich altersgerecht offen. Man wird mit einem dreijährigen Kind anders sprechen als mit einem Jugendlichen.
Oder wie hier 5 und 11.
Oder 5 und 11. Da sind Welten dazwischen. Aber gerade die ehrliche Auseinandersetzung, also da muss ich leider dem Kollegen widersprechen, behalten Sie es für sich, ist absolut die falsche Variante. Ja, offen und ehrlich, kindgerecht. Es gibt viele gute Bücher, auch gerade von Flüsterpost empfohlen und Beratungsstellen wirklich hier in Norddeutschland einige.
Uns hat eine weitere Mail erreicht aus Berlin von Frau Siems und sie schreibt, wir, das Team der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, unterstützen junge Erwachsene, die im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs erkranken. 80% dieser jungen Betroffenen werden geheilt, aber gesund sind sie nicht. Wer während des Studiums erkrankt, hat keinen Anspruch auf Krankengeld. Wer nicht mehr voll arbeitsfähig ist, wird eher in die Erwerbsminderungsrente gedrängt. Mit einer lang zurückliegenden Krebsdiagnose kann zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr abgeschlossen werden. Und nicht nur das, die Betroffenen haben immer Angst, dass der Krebs zurückkommt. Sie müssen voraussichtlich ihr Leben lang Tabletten einnehmen und nicht alle können Kinder bekommen, wenn nicht vor der Chemotherapie Ei- oder Samenzellen eingefroren wurden. Junge Erwachsene mit Krebs brauchen kein Mitleid. Sie brauchen eine Chance, wieder ins Leben zurückzukehren. Also auch hier wieder die Möglichkeit bei der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, sich Unterstützung zu holen, damit man eben nicht alleine ist und dass man nicht bei Null anfangen muss. Ein Punkt, der war und der angesprochen war und der ja auch für andere Erwerbstätige gilt und dafür haben wir Sie in unserer Runde, Frau Dr. Bünz, ist ja auch die wirtschaftliche Angst. Sie haben das eingangs schon mal kurz angesprochen. Also erstmal kann man sich krank schreiben lassen, dann geht es seinen normalen Weg, irgendwann übernimmt die Krankenkasse und wie geht's dann?
Nach 6 Wochen bekommt man Krankengeld und letztlich bekommt man 78 Monate lang dann Krankengeld. Och. Wenn danach weiterhin eine Krankheit besteht, dann bekommt man Arbeitslosengeld 1, was dem Krankengeld entspricht. Und ich rede jetzt ausschließlich von denen, die vorher in einem Beschäftigungsverhältnis waren. Das trifft natürlich nicht auf Rentner oder
Studierende zum Beispiel zu.
Es gibt viele Sondergruppen, die da durchfallen, aber die im Erwerbsleben stehen, für die gibt es eigentlich ein sehr gutes
Finanzielles Netz,
soziales Netz. Und ich möchte an der Stelle nochmal wirklich sehr plädieren für die Durchführung und das Annehmen eines Angebots einer Reha. Manchmal kommt man vielleicht nach einer erfolgreichen Behandlung oder einer zunächst abgeschlossenen Behandlung in so eine Stimmung, dass man sagt, ich will jetzt mich mit diesem Thema nun wirklich nicht mehr beschäftigen, ich will es weglegen, ich will nicht andere Krankheitsgeschichten hören. Aber ich glaube, dass die in der Reha
extrem gute Arbeit gemacht wird und dass die dort genau diese Vielzahl von Beratungsangeboten, die es dann am Ende lokal gibt und die aber dann doch immer für den Einzelfall unterschiedlich sein müssen, besprochen werden kann, dass da auch dieser Return-to-Work-Prozess besprochen und werden kann, dass irgendwie die Vorteile oder möglichen Benefits von einer Schwerbehinderungsbeantragung besprochen werden können, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass das eine wirklich gute Phase ist, eben diesen Schritt zurück in ein normales Leben gut zu bewältigen. Das ist, ich nehme an, meine Kollegin wird mir da zustimmen, dass da in der Reha nochmal eine ganz wichtige Phase bewältigt werden kann.
Ja. Haben wir vorher ja auch gehört von dem Anrufer, der sagte, er wusste gar nicht, ja. Herr Neumann, warum er da hingehen soll, und hinterher war es eine gute Idee.
Genau. Wobei ich glaube, das war die Gesprächsgruppe, das ist ähnlich, aber ich glaube auch dieser Übergang gerade von dieser Phase Erkrankung hin wieder zurück in mein Leben, dass das eben durch die Reha wirklich auch nochmal gestaltet wird und eben die Auseinandersetzung, also die selbst in den Betroffenen stattfindet, was auch gerade in die Berufstätigkeit wieder, was kann ich, was möchte ich, wo will ich hin? Ich muss Sie einmal korrigieren, nicht, dass das falsch rüberkommt. Es sind 78 Wochen.
Ja,
Sie haben aus Versehen Monate gesagt.
Entschuldigung, selbstverständlich.
Nur, dass das nicht jemand, 78 Wochen gibt es das Krankengeld.
Ja. Also 1,5 Jahre.
Ich habe 1,5 Jahre, ja, genau. Nur, dass da nicht jemand denkt, hups, das ist ja lange. Also sorry.
Ja, Entschuldigung, ja natürlich.
Alles gut. Wir sprechen in dieser Redezeit ja über das Tabuthema Krebs und Fragen, wie gehen wir mit der Diagnose um? Wir haben noch gut 20 Minuten Zeit. 08000 441777 ist die Telefonnummer und wir haben viele Anrufer. Deswegen machen wir schnell weiter und hören rein, wer jetzt dran ist. Guten Abend.
Guten Abend, hier ist Achim Kirsch aus Hamburg.
Grüße Sie.
Und ich habe vor ungefähr 4,5 Jahren die Diagnose Lungenkrebs bekommen und die ist nicht operabel. Und ich bekomme seit 4 Jahren oder 3,5 Jahren ungefähr Immuntherapie. Und mir geht es damit sehr gut. Aber ich muss auch sagen, nach der Bestrahlung und Chemo bin ich dann in die Reha gegangen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Denn in der Reha ist ja doch, sind viele Angebote, die einem helfen. Und seitdem ich bei der Reha war und da mit dem Psychologen viel zu tun hatte, gehe ich sehr, sehr offen damit um. Und jetzt zum Thema Arbeit. Ich bin nach knapp 1 Jahr wieder in die Arbeit gegangen, also zur Arbeit gegangen. Und die Arbeitskollegen waren doch alle sehr erwundert, weil wirklich viele denken ja immer oder verbinden Krebs mit Tod und waren doch überrascht, dass ich wieder arbeiten gehe. Und viele sagen, wenn ich so erzähle, dass ich Krebs habe, so sehen sie gar nicht aus.
Herr Kirsch, das freut uns natürlich erstmal. Vielleicht, wenn Sie einmal kurz sagen, wie haben Sie es damals im Kollegium gemacht? Wir hatten vorher ja längere Zeit die Frage, wie sage ich es den anderen, wie sage ich es dem Arbeitgeber, wie haben Sie es gelöst?
Ich habe es einfach gesagt. Ich habe gesagt, ich habe Krebs, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich sage, ich melde euch, wenn ich mehr weiß, aber mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also das habe ich zu meinem Chef gesagt. Und ich habe auch ständig Kontakt gehalten zu meinem Chef und habe auch gesagt, wenn es irgendwie besteht, möchte ich gerne wieder zurück zur Arbeit. Und ich muss sagen, jetzt, man hat ja viele Termine, also es bleibt ja nicht aus, dass man laufend zum Arzt muss. Und ich muss sagen, mein Arbeitgeber unterstützt mich da sehr. Also ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich brauche nur einen Zettel, dass ich da war und dann ist gut. Ich brauche keine Krankschreibung, nichts. Aber zum Thema nochmal jetzt mit der Immuntherapie. Ich muss ja alle 3 Monate zum CT und da wird geguckt, was der Tumor macht. Und da muss ich sagen, immer, das ist immer so ein bisschen, ja, da fühle ich mich wie so ein Gefangener, der in der Todeszelle sitzt. Mhm. Und wenn der Schlüssel so vorbeiklappert, ne, dann hast du es nochmal geschafft. Ne? Weil ich hatte auch schon mal gehabt, dass der Tumor wieder angefangen ist zu wachsen, auch unter Immuntherapie. Und dann hatte ich wieder die Chemo und dann seitdem ist alles wieder gut. Und zum Thema Kinder nochmal, also ich meine eigenen Kinder sind groß, aber ich habe ein enges Verhältnis zu meiner Enkeltochter. Und die ist jetzt 9. Und ich muss sagen, ich gehe da auch ihr gegenüber offen um. Ich erzähle natürlich nicht alles haarklein. Aber wenn sie was fragt, und das kommt ab und zu mal vor, ganz spontan, erzähle ich ihr das so nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich belüge sie nicht und nichts. Also ich verheimliche da auch nichts.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man offen damit umgeht. Und ich glaube auch, dass meine Frau und meine Tochter und meine Enkeltochter und so, dass sie darunter mehr leiden, unter meiner Krebserkrankung als ich selbst.
Oh, das ist auch noch ein Aspekt, den wir gleich mit aufnehmen. Herr Kirsch, herzlichen Dank für Ihren Anruf, für die Bereitschaft, Ihre Geschichte mit uns zu teilen. Alles Gute für Sie weiterhin.
Ja, danke.
Tschüss. Und uns hat auch eine ähnliche Mail erreicht, was die 3 Monate angeht, von Andreas Stüber aus Peine. Der nämlich sagt, um es mal kurz zu sagen, ich würde am liebsten jetzt und sofort die mir verbleibende Zeit selbst bestimmen wollen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und noch am Arbeiten, würde aber lieber die Zeit für mich einteilen wollen, als für die Firma meine Zeit zu verbringen, denn ohne Geld geht's nicht. Den Krankenbericht fasse ich kurz zusammen. Er hatte 2018 die erste Krebs-OP und es folgten weitere und er schreibt grob gesagt auch, er findet das Leben in 3 Monatsabständen. Also immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, was macht der Krebs bis hierhin eben schwierig. Er schreibt, er würde gerne ein Wohnmobil haben, die Welt anschauen und eben nicht mehr an die Arbeit gebunden sein, Frau Dr. Bünz. Aber das heißt, wenn jemand auch eben alle 3 Monate nochmal zur Überprüfung gehen muss, trotzdem hat man erstmal eine Verpflichtung, arbeiten zu gehen. Oder wie in dem Fall, wenn er sagt, naja, sonst reicht das Geld nicht, dann muss man weiterarbeiten.
Wenn das Geld nicht reicht, muss es irgendwo herkommen. In der aller Regel werden Menschen mit einer Krebsdiagnose anerkannt als Schwerbehinderte. Die ganz überwiegende Mehrzahl, das wird aber dann nur für einen begrenzten Zeitraum ausgesprochen, 3 oder 5 Jahre, einfach aufgrund der Diagnose. Und erst dann, nach 3 oder 5 Jahren, wird es überprüft und dann muss man sehen, ob tatsächlich noch Einschränkungen da sind. Wenn man nicht mehr arbeitsfähig ist, hat man die Möglichkeit, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Auch dazu beraten die Sozialberatungen in den Reha-Einrichtungen oder an anderen Stellen. Und ich kann sehr emotional sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, was ist mir jetzt eigentlich wichtig im Leben und ist es jetzt wirklich diese Arbeitstätigkeit, die ich da mache oder nicht. Nichtsdestotrotz erlebe ich auch sehr oft, dass Menschen, die wieder ins Arbeitsleben zurückgehen, sagen, das ist für mich ein wichtiger Teil, das ist eine Struktur, da bin ich wertschöpfend und gesellschaftlich relevant tätig und das gibt mir Sinn im Leben. Also ich würde nicht unbedingt dazu stimmen, dass grundsätzlich es immer gut ist, nun einfach mit einer solchen Diagnose die Arbeit aufzugeben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir haben zu dem Thema eine Mail bekommen, die verbindet fast ein bisschen beides, und zwar aus Lübeck. Dana Weinland schreibt auch eine sehr lange Mail. Sie hatte 2005 das erste Mal Brustkrebs, 18 Jahre lang nichts und 2023 dann ein Rezidiv. Das heißt also, der Krebs ist zurückgekommen. Und sie schreibt, als Erwerbsminderungsrentnerin zahlt man den geringsten KV, also Krankenkassenbeitrag. Leider musste und muss sie immer wieder feststellen, dass man bei den Ärztinnen keine ausreichenden Behandlungen und Untersuchungen erhält. Ich habe häufig die Erfahrungen gemacht, dass Leute mich mitleidig behandelt haben, manchmal mich schon halb abgeschrieben haben. Das wäre ein Punkt-Punkt-Punkt-Gefühl, wie sie schreibt. Ich konnte sehr häufig feststellen, dass jungen Menschen sehr viel mehr Aufmerksamkeit gegeben wird, wenn sie an Krebs erkranken. Einerseits kann ich das sehr verstehen, weil ein junges Leben natürlich nicht früh enden sollte. Andererseits empfinde ich es als schmerzlich, dass die Älteren viel weniger Aufmerksamkeit erhalten. Und sie schreibt noch lange weiter, aber sie schreibt auch, ich versuche, wo es geht, zu vermeiden, über meine neuerliche Brustkrebserkrankung zu sprechen, eigentlich nur im engsten Freundes- und Familienkreis. Und sie wünscht sich, es gäbe seriöse Gesprächsformate mit den entsprechenden Institutionen, Ärztinnen, Betroffenen jedweder Art von Krebserkrankungen und weiteren versierten und engagierten Menschen, weil sie auch sagt, Selbsthilfegruppe, das zieht sie runter. Da hört sie nur ein einziges Thema und jeder hört die schlimme und noch schlimmere Geschichte der anderen. Wäre das aber eine Idee, Frau Holz, so tatsächlich nochmal ein anderes Format zu machen mit Betroffenen und ganz vielen, so wie wir es jetzt eigentlich ja heute Abend auch machen?
Ja, also es gibt unterschiedliche Formate. Wir haben zum Beispiel eine moderierte Gruppe, die heißt Krebs und Arbeit, wo es genau darum geht, eben jenseits von Wiedereingliederungsmanagement und dem, was so offiziell quasi durchlaufen werden muss, eben sich auszutauschen und vielleicht neue Wege zu finden auch. Gerade, ich finde die Frage auch, was gibt mein Leben einem Sinn? Weil oft ist ja auch so eine schwere Erkrankung, eine Krise, die was auslöst, ne? Und da frei von der Leber weg erstmal zu gucken, wo geht's, wo könnte die Reise hingehen. Ne? Das ist aber sicherlich nur so ein kleines Inselformat. Ich möchte eine Lanze brechen für die Selbsthilfe. Und es tut mir eher leid, dass die Schreiberin dort so negative Erfahrungen gemacht hat. Weil das, was wir gemeinhin auch von unseren Ratsuchenden erfahren, ist, dass die Selbsthilfe sehr wohl ganz viele verschiedene Aspekte, gerade auch von Leben, also von Lebensqualität, von Lebenslust, unglaublich wertvolle Ratschläge, Tipps von Betroffenen für Betroffene. Da können wir auf vielen Ebenen gar nicht mitreden und gar nicht mithelfen. Und von den eigentlich fast allen BesucherInnen sehr hilfreich erlebt wird. Klar, es sind oftmals schwierige Phasen da, gerade wenn jetzt eine Gruppe zusammengewachsen ist und auch Mitglieder versterben. Das ist immer für die Gruppe wirklich mit die schwierigste Situation. Aber ich glaube, gerade der Blick hinter die Erkrankung und auch mit den verschiedenen Phasen der Erkrankung umgehen zu lernen, das ist ein großer Vorteil und ein großes Plus von diesen Selbsthilfegruppen. Also ja.
Wir sprechen ja heute Abend über das Tabuthema Krebs, beziehungsweise fragen eben auch, wie gehen wir mit der Diagnose um und meinen damit tatsächlich alle. Gerade eben hatten wir ja noch den Hinweis, den greife ich jetzt wieder auf, des Hörers, der sagt, er hat manchmal den Eindruck, für seine Frau, für seine Kinder ist es fast schwieriger als für ihn selbst. Und ich glaube, wir können da anknüpfen. Jetzt ist Frau Heil aus Kiel in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben auch eine konkrete Frage.
Ja, ich habe eine gute Bekannte, eine gute Freundin, die an Krebs erkrankt ist, jetzt im Krankenhaus liegt, und ich kann zusehen, wie sie von Woche zu Woche weniger wird, und ich frage mich, ja, mir brennt so die Frage auf der Seele, wird sie überleben, wird sie wieder gesund, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht, sie das zu fragen und weiß auch nicht, ob das richtig ist, sie das zu fragen. Mhm. Und habe gleichzeitig das Gefühl, das steht so zwischen uns.
Frau Heil, nur bevor ich es gleich an unsere Expertinnen weitergebe, nur eins, weil Sie sagen, Ihre Freundin liegt in der Klinik, aber Sie besuchen sie regelmäßig. Also Sie stehen in Kontakt oder schreiben Sie nur? Oder wie ist Ihr Kontakt?
Ja, sowohl als auch. Okay. Also wir schreiben uns, ich besuche sie, ab und zu telefonieren wir.
Okay, also ein enger Kontakt, Frau Holz.
Mir liegt als erstes auf dem Herzen, muss ich sagen, was brauchst du? Also einfach nur zu fragen, was brauchst du, wie kann ich für dich da sein, so den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, alles andere weiß die Freundin auch nicht unbedingt. Und falls sie was spürt und das mitteilen möchte, ich glaube, dann würde sie ihnen das auch sagen als gute Freundin. Aber sich anzubieten, einfach da zu sein, und das kann manchmal was ganz Banales sein, ja, irgendwie die Haare zu waschen oder irgendwas Schönes mitzubringen, ein neues T-Shirt oder ich weiß nicht was. Also einfach da sein. Und ich glaube, das können Sie, so wie ich Sie jetzt auch mitbekomme durch die Leitung, egal, ob Sie wissen, wie die Prognose ist.
Mhm. Frau Heil, Sie sagen ja, oder wir hören raus, Sie sind natürlich in ganz, ganz großer Sorge, und Sie möchten deswegen, glaube ich, gerne ja auch wissen, wie steht's wirklich um meine Freundin? Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, also gar nicht nur für mich, sondern auch für Sie, weil ich weiß, dass es nicht viele Menschen gibt, die, mit denen sie spricht. Mhm. Was ich so denke, ist das nicht eigentlich ein Thema,
was für Sie auch wichtig sein müsste?
Mhm. Ja.
Ja. Frau Beutel, mögen Sie Ihre Einschätzung dazu geben?
Ja, das ist jetzt nichts, wo ich aus Erfahrung schöpfen kann, diese Antwort, sondern das ist jetzt einfach so ein Gefühl. Ich glaube, als Betroffene sieht man die Angst in den Augen der Freunde und der Familie. Mhm. Ich sehe auch das, und ich höre das imaginär, was nicht ausgesprochen wird. Und ich würde ganz, also jetzt, wenn ich jetzt mal so rückblicke, hätte ich, glaube ich, lieber eine Freundin gehabt, die ihre Angst Worte gibt und sagt, ich möchte dich was fragen, das treibt mich um und das beschäftigt mich. Und ich, für mich ist es aber auch gut, wenn du sagst, du möchtest da nicht drüber reden. und dass sie vielleicht das Gespräch so führen kann. Und wenn ihre Freundin oder wenn die Freundin dann sagen kann, ich kann da nicht drüber reden oder ich weiß selbst nicht. Also ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass jemand, der in der Phase ist, im Krankenhaus zu liegen und die Diagnose noch nicht so lange hat, der genau in dieser Situation ist, überhaupt nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also man denkt ja als Betroffener von einem Tag zum nächsten. Ja. Von einem Therapiezyklus zum nächsten und von einer Nachuntersuchung bis zur nächsten. Und dazwischen, darüber hinaus, also der Zeithorizont der Planungen und der Gestaltung von Zukunft, der ist ja erstmal sehr eingeschränkt. Und auf der anderen Seite, das Umfeld möchte dann natürlich auch darüber Bescheid wissen. Und ja, da wiederhole ich mich tatsächlich. Also wenn ich selbst als Betroffene glaube, ich kann da nicht drüber sprechen, dann kann ich und muss und darf das sagen. Kann sagen, ich kann dir deine Fragen nicht beantworten. Ich habe gar keine Kraft, sie für mich zu beantworten. Mhm. Und eine Freundin, die mich mag, die wird das genau verstehen und nicht als Zurückweisung erleben.
Und andersrum wäre es aber eben auch okay, und das ist ja, glaube ich, die Frage von Frau Heil, kann sie es fragen? Also je nachdem, mit welcher Formulierung. Und ich glaube, Frau Heil, haben wir da vielleicht ein bisschen helfen können? Sind Sie noch bei uns?
Auf jeden Fall.
Ah, okay. Frau Heil, wir drücken ganz fest die Daumen und wünschen alles Gute für Ihre Freundin, aber auch für Sie in Ihrer Sorge. Ich finde es ganz toll, dass Sie sich gemeldet haben.
Dankeschön.
Alles Gute für Sie. Wir sprechen ja in dieser Redezeit eben genau darüber, wie gehen wir mit der Diagnose Krebs um, und wir haben an verschiedenen Stellen in der Sendung jetzt immer wieder eben genau das ja schon rausgearbeitet und gehört. Es ist einfach, es ist ein bisschen eckig. Wir sind alle nicht so gewohnt und wir sind zum Teil vielleicht auch nicht richtig gut drin und vielleicht auch nicht richtig gut drin, Informationen zu sammeln, die vielleicht ja auch Ängste schon mal ein bisschen abbauen können, oder vielleicht kann man sich auch mal ein bisschen vorher schon einlesen und hat dann vielleicht gar nicht so die ganz große Angst. Ich glaube, wir bekommen jetzt noch einen Tipp von Frau Schale aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, ich habe vor 2 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen, bin operiert worden und nehme Tabletten. Und es hat mir unheimlich geholfen, die Broschüren von der Deutschen Krebshilfe und von der Krebsgesellschaft habe ich mir besorgt und das zu lesen. Da wird das genau beschrieben. Da kann man alles in Ruhe nachlesen, auch mit über Medikamente und verschiedene Behandlungsarten und eventuellen Nebenwirkungen wird alles wunderbar erklärt. Außerdem hat mir noch eine Freundin ein Buch gegeben, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Und nun versuche ich mit Ernährung dagegen anzugehen. Mhm. Und das ist, da wird auch alles sehr schön beschrieben, was gut ist für die Ernährung, was gut ist, um Krebs praktisch zu unterdrücken. Und denn man weiß ja nie, ob es nicht mal irgendwann wieder durchbricht. Ne?
Ja, Frau Schale, das hoffen wir natürlich nicht. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns angerufen haben, sich beteiligt haben. Auch an Sie alles Gute weiterhin.
Schön.
Darf ich das noch kurz ergänzen, weil es gerade gut passt? Wir haben ja jetzt vielfach gehört, wie viele verschiedene Stellen Informationen bieten und dass es auch sehr mühsam ist, diese Informationen für sich selber zu filtern und rauszufinden. Ich glaube, das ist, ich möchte gerne hinweisen auf den sogenannten Krebsinformationsdienst des DKFZ. Das DKFZ, Deutsches Krebsforschungszentrum, ist sicher die Stelle in Deutschland, die auf wissenschaftlicher Basis sich am besten und umfangreichesten mit Krebs und sämtlichen Therapieformen und so weiter beschäftigt. Und die haben eine kostenlose Hotline, die man anrufen kann. Man kann da hinschreiben. Die haben ein umfangreiches Angebot an Informationsblättern. Da kann man sich auch über Sozialrecht und Krebs informieren und über lokale Ansprechpartner. Also ich wiederhole das nochmal. Krebsinformationsdienst des DKFZ ist eine ganz seriöse, sehr, sehr gute Informationsquelle.
Ja, das teile ich. Also, und jedwede Information wird dort verteilt und eben seriös. Das ist ganz wichtig.
Und kostenfrei für die Betroffenen.
Genau. Ja.
Und darf ich kurz noch einen Tipp dazu loswerden? Es ist tatsächlich so, dass man am Anfang, wenn man anfängt zu googeln, um sich zu informieren, von einer Seite auf die andere kommt, man verliert sich total darin. Und mein Tipp an Betroffene, gerade so in der ersten Phase, irgendjemanden bitten, google für mich. Google für mich, und suche mir die relevanten Informationen raus, weil sonst lande ich auf Seiten, die ich nicht lesen möchte.
Ja, oder sonst direkt zum Krebsinformationsdienst gehen.
Genau. Genau, wo sich die seriösen Informationen sammeln. Aber selbst die sind ja vielleicht in der akuten Situation auch zu viel. Also ich glaube, wir haben heute Abend als wertvollen Tipp bekommen, eigentlich auch tatsächlich sich Unterstützung zu holen, wo das möglich ist, und auf der anderen Seite sich auf keinen Fall Druck zu machen. So würde ich jetzt die Sendung zusammenfassen. Herzlichen Dank an unsere Gäste. Franziska Holz war bei uns, Ärztin und Psycho-Onkologin und Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft. Birgit Beutel ist Coach und Autorin des Buches Krebs für Anfänger. Und Dankeschön auch an Dr. Katharina Bünz, Ärztin für Arbeitsmedizin in Hamburg. Ihnen zu Hause, danke fürs Zuhören und bis bald.